Eine Möglichkeit wäre tatsächlich auch den Schlaf als Me-Time zu sehen. Ich finde es wirklich großartig, morgens einfach ausgeschlafen aufzuwachen und den Tag zu starten und auch zu wissen, der hat eine Qualität. Ja? Und dieses abends noch länger aufbleiben gegen das eigene Gefühl ist ja nicht mehr wirklich Lebensqualität.
Herzlich willkommen bei Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ein großer Hebel für Führungspersönlichkeit ist das heutige Motto oder das heutige Thema des Podcasts. Es geht nämlich heute um Schlaf. Und dafür habe ich den besten Schlafexperten, finde ich, aus Deutschland dazugeholt. Und das ist Dr. Martin Schlott. Er ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie ein wirklich renommierter Schlafcoach und Keynote-Speaker. Du hast ihn vielleicht auch schon mal erlebt oder du hast ihn vielleicht auch schon mal im Frühstücksfernsehen gesehen oder in anderen Bereichen. Er ist sehr, sehr viel auch unterwegs und klärt auf. Und vor allen Dingen das auch bei Führungskräften, um wirklich aufzuzeigen, warum Schlaf ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Und ich freue mich so, so sehr, lieber Martin, dass du da bist und dass wir wirklich eintauchen können in das Thema Schlaf. Nicht einschlafen, aber eintauchen. Also herzlich willkommen.
Dive deep into your sleep, oder? Genau. Würde da fast passen.
Der
deep Mensch, dive. Mensch. Ja. So große Worte. Vielen, vielen Dank. Also dann
let's go.
Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich das irgendwie halten kann.
Ich bin mir ziemlich sicher. Wir kennen uns ja ein bisschen und deswegen glaube ich, kann ich das sehr realistisch einschätzen und deswegen umso mehr voller Neugierde und Freude. Und ich, bevor wir in das Thema Schlaf einsteigen, stelle ich immer eine Frage am Anfang und die möchte ich auch dir stellen, vor allen Dingen auch aus deiner Perspektive. Wenn du so an das Thema Female Leadership denkst, also Frauen in Führungspositionen, auch vielleicht aus deiner Erfahrung im Beruflichen, was für ein Bild kommt dir dann, was für ein Gefühl kommt dir dann?
Dann denke ich als erstes an meine Oberärztin, dass ich viel mehr Oberärztinnen als Oberärzt habe zum Beispiel. Und einige von denen arbeiten auch Teilzeit. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass ich mich super auf die verlassen kann, weil ich den Eindruck habe, dass sie glücklich sind, wenn sie arbeiten können. Mhm. Und das als Erfüllung und als Abwechslung sehen und auch als Bestätigung der Zeit für sich selber fast. Und dann aber genauso glücklich sind, wenn sie dann wieder ihre Kinder abholen können. Und insofern, die sind auch unfassbar flexibel im Einspringen, wenn mal irgendjemand krankheitsbedingt oder so ausfällt. Insofern fühle ich mich da reich beschenkt mit den Mitarbeiterinnen.
Schöne Erfahrung, cool. Vor allen Dingen, weil es ja auch im Medizinbereich doch noch nicht überall so normal ist, so wie du es gerade auch beschreibst. Ne? Also deswegen umso schöner. Du bist ja Chefarzt für Anästhesie. War das Thema Schlaf, zumindest auf der Ebene der Anästhesie, sowieso schon immer ein Reizthema für dich? Also hat dich das schon immer sehr gereizt? Oder wie hat sich das ergeben, dass so das Thema Schlaf auch so Kern deiner Arbeit geworden ist?
Also nee, das ehrlicherweise ist Anästhesie die Fachrichtung geworden, weil ich als Zivildienst damals noch als Rettungssanitäter gearbeitet habe und das mega faszinierend fand, diese ganze Notfallmedizin und Akutmedizin und in Situationen reinzuspringen und Menschen wirklich zu helfen und da Gutes zu tun. Und das hat auch die Entscheidung reifen lassen, in Medizin zu studieren und dann auch nachher in die Anästhesie zu gehen, weil Anästhesie ja auch sehr viel mit Akutmedizin, Notfallmedizin zu tun hat. Ich bin auch viele Jahre Notarzt gefahren, Hubschrauber geflogen als Notarzt und so weiter. Und mir hat dann aber auch der OP-Bereich total gut gefallen, weil wir viel manuell machen, viel kombinieren müssen, Physiologie, Pathophysiologie, Pharmakologie und so weiter. Aber es ist halt einfach ein künstlicher Schlaf, den wir erzeugen. Das hat mit natürlichem, erholsamen Schlaf wenig bis gar nichts zu tun, sondern das ist dafür da, damit Operationen gelingen können und Patienten sich wohlfühlen und hinterher auch in einem angenehmen Gefühl wieder aufwachen können. Und das Thema Schlaf als natürlicher Schlaf und dass ich da als Coach reingegangen bin in den Bereich, also ich habe nie selber jetzt so diese Betroffenheitsgeschichte gehabt, dass ich nicht schlafen konnte oder so ein Mordsenergieverlust. Klar gibt es die Phasen mal, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt, aber das hatte ich so nicht. Ich habe für mein Leben immer total gerne geschlafen und konnte auch immer super schlafen und finde dieses Gefühl, morgens aufzuwachen, ohne Wecker oder vorm Wecker, ganz natürlich, weil der Körper einfach ausgeschlafen ist, finde ich unfassbar. Das ist mit nichts im, also zumindest all dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, das ist schon auch einiges gewesen und kommt hoffentlich auch noch einiges, ist mit nichts zu vergleichen. Und und das irgendwie gekoppelt damit, dass ich halt schon viele Jahre irgendwie auch aus der eigenen Laufbahn heraus, einer eigenen Betroffenheit heraus Menschen coache und begleite. Und man da immer wieder über diese Themen stolpert, dass die Leute morgens nicht aus dem Bett kommen, tagsüber schon so gar nicht wissen, wie sie ihre Energie finden sollen. Oder vor allem nachmittags dann so einen Energieverlust haben und ihr Energielevel nicht halten können, hat mich dann irgendwann in den Bereich gebracht. Also so die Faszination auf der einen Seite und dann sozusagen dieses Bedürfnis zu spüren, dass da einfach viele Menschen sich danach sehnen, wieder gut zu schlafen und zu wissen, so, ich habe dafür eine ganze Menge zu bieten. Und das ist ein schönes Gefühl.
Cool. So wie du es auch beschreibst, zum einen die Faszination, aber auch wirklich was sehr Praktisches direkt zur Hand zu haben, ja, wo man direkt drehen kann an den Stellschrauben. Wow. Jetzt ist ja gerade so, wir sind zwar in einem größeren Wandel, würde ich es mal nennen, aber es gibt immer noch viele, sage ich mal, Managementkulturen oder auch Führungsbilder, wo noch so diese Hustle-Kultur ist und ich schreibe morgens um 5 schon E-Mails und bin vielleicht ab 1 erst nachts im Bett. Also so ein bisschen Klischees hängen da immer noch nach und da gibt es ja immer noch so ein paar, die das auch so leben, ja. Und das ist, glaube ich, und das schreibst du ja auch in deinem Buch Erfolgsfaktor Schlaf, das ist ja was wir einfach dürfen, wirklich verlernen dürfen. Aber ich höre ab und zu mal, dass es tatsächlich Menschen gibt, die wirklich so wenig Schlaf brauchen. Wie ist denn das? Ist da was dran?
Ja, aber das sind nur ein paar wenige Prozent, die wirklich mit 4-5 Stunden aufgrund irgendwelcher genetischen Veranlagungen wirklich auskommen und jemand das auch glauben darf, dass sie erholt sind. Es gibt eine ganze Menge Leute, die denken, ich muss die Zähne zusammenbeißen, dieses Leistungsprinzip sozusagen, das ist ja Zeitverschwendung oder ich könnte irgendwas verpassen oder ich kann dann schon wieder produktiv sein. Das ist immer noch extrem weit verbreitet und viele Leute, ja, quälen sich da so ein Stück durch mit sehr, sehr viel Willenskraft. Und das geht auch, das geht über Wochen, das geht auch Monate, das geht auch bei einigen Jahren, aber irgendwann kommt die Quittung dafür. Und dieses Erkennen, dass der Schlaf einfach wirklich eine wichtige Ressource ist, wo wir den Tag vorher verarbeiten und den nächsten Tag vorbereiten und sozusagen wieder in unserer bestmöglichen Verfassung sind. Und zwar sowohl gesundheitlich als auch mit unseren Energiereserven, als auch mit unseren kognitiven Leistungsfähigkeiten. Das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Und ich meine, im Moment sind ja so Riesenthemen, zum Beispiel Demenz, Krebserkrankungen und vielleicht noch kardiovaskuläres System oder auch im Moment ist ein Riesenhype um diesen Begriff Longevity, Langlebigkeit. Und viele Leute denken dann irgendwie mit, 60, 70, 80, ja, jetzt muss ich ja was tun, damit ich keinen Alzheimer bekomme. Und dann fangen sie an, Kreuzworträtsel zu machen und vielleicht noch jonglieren zu lernen und so weiter. Aber diese Basis für diese ganzen Erkrankungen, also egal, ob das Alzheimer oder Parkinson oder irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Tumorerkrankungen sind, die werden ja nicht mit 80 gelegt. Ja, also plötzlich so, oh, jetzt schlafe ich drei Wochen schlecht und dann kriege ich einen Alzheimer, sondern die werden ja Jahrzehnte vorher gelegt und das sind schleichende Veränderungen über chronische Entzündungsprozesse, Ablagerungen und, die sich dann irgendwann halt symptomatisch bemerkbar machen im fortgeschrittenen Alter, bei manchen leider auch schon früher und einer der Faktoren ist halt einfach Schlaf. Also ja, wir müssen auf unseren Schlaf achten, wir müssen auf gute soziale Bindungen achten, wir müssen auf gute Ernährung achten, Bewegung. Und dann tun wir aber eben über Jahre und Jahrzehnte was Gutes für uns. Und deshalb sollte man den Faktor Schlaf halt einfach nicht unterschätzen. Dass auch jetzt wichtig ist, dem die Bedeutung und den Raum zu geben, den er braucht.
Voll, ja, voll. Und was ich immer wieder so erlebe auch, und da hoffe ich, dass der Mindset-Shift sich bei vielen noch verändert, ist so dieses, aber abends, wenn dann die Kinder schlafen und dann ich jetzt endlich mal nicht mehr arbeite, dann habe ich mal Zeit für mich. So dieses, und dann kommt man in diese Bedtime-Procrastination und schiebt es nochmal vor sich her. So, wie kann
aber
man
vielleicht
auch...
Aber welche Qualität hat denn diese Zeit?
Ja, das ist eine andere Frage, aber das erlebe ich bei anderen. Also ich persönlich bin ja wirklich, ich gehe gehe hier nach dem Podcast, wir nehmen den Podcast ja gerade abends auf, ich gehe danach schlafen. Ja, also ich gehe wirklich spätestens so um 9:30, 10 bin ich im Bett. Das ist so meine Routine. Aber ich erlebe das oft so im Freundeskreis auch oder wenn ich mit anderen Führungskräften spreche, auch mit vielen Frauen in Führungspositionen, dass das so ist, so Kinder ins Bett gebracht und jetzt habe ich nochmal eine Stunde für mich. Und das ist ja etwas, auch wenn du eigentlich spürst, dass du müde bist, vermeintlich suchen wir noch etwas, wo wir wirklich auch nochmal selbstbestimmt irgendwas machen können. Und dann wird's die Netflix-Folge oder dann wird's irgendwas, das Chatten mit jemandem. Wie kann man da für sich einen guten Weg finden?
Also eine Möglichkeit wäre tatsächlich auch den Schlaf als Me-Time zu sehen. Ja, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es wirklich großartig, morgens einfach ausgeschlafen aufzuwachen und den Tag zu starten und auch zu wissen, der hat eine Qualität. Ja, und dieses abends noch länger aufbleiben gegen das eigene Gefühl oder so, das ist ja nicht mehr wirklich Lebensqualität, also in meiner Welt jedenfalls nicht. Ja. Und was auch ganz fatal ist, ist, ich erlebe ja immer wieder Leute, die dann sagen, ja, ich bin totaler Eulentyp und Spättyp und ich kann abends noch irgendwie um 23 Uhr super arbeiten und so. Ja, die Leute gibt es, aber die sind gar nicht unbedingt Eulentypen, sondern das liegt dann daran, wenn man die fragt, sag mal ehrlich, wann bist du müde oder das erste Mal müde? Und dann kommt schon auf, dass es so 21.30 Uhr, 22 Uhr ist. Und dann gehen die aber über so einen toten Punkt hinweg, weil noch Champions League läuft, weil noch eine coole Netflix-Serie gerade mich gerade am Wickel hat. Also das ist ja auch so, da sind wir völlig fremdbestimmt. Ja? Die haben immer diese Cliffhanger und dann denkst du, boah, eigentlich müsste ich nochmal weitergucken. Und dann guckst du noch eine Folge und dann ist es irgendwie Mitternacht und du bist voll aufgeputscht, weil das ja auch teilweise aufregend ist. Also mir ging das mal mit Haus des Geldes so. War total geile Serie, aber der Schlaf hat sich da nicht wirklich. Ja, wir lassen uns da so mitreißen, gehen über einen toten Punkt hinweg, das wollte ich eigentlich sagen. Und dann sagt unser Gehirn natürlich so, ey, die Chance jetzt zu schlafen hast du jetzt nicht wahrgenommen. Jetzt sind wir nochmal wieder irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden richtig wach, also muss das Gehirn wieder Anlauf nehmen, um Melatonin und was weiß ich zu bilden und dann diese Bettschwere zu erzeugen. Und dann können wir natürlich auch noch arbeiten, aber diese Wahrnehmung fürs eigene Körperbedürfnis, so diese Intuition, die geht uns halt immer mehr verloren.
Total. Und auch so zu gucken, das hatte ich vor kurzem in einem Gespräch mit einer Bekannten, sie meinte auch mal, sie ist Eule, bis sie dann festgestellt hat, warum eigentlich sie vermeintlich Eule ist, weil sie um 16 Uhr noch Kaffee getrunken hat. Und so das halt zu ihrer Routine gehörte. Und als sie das weggelassen hat, hat sie erstmal auch wirklich mehr gemerkt, dass das eigentlich gar nicht unbedingt wirklich so, dass sie gar kein Spätschläfer ist. So, und da auch vielleicht für sich zu gucken, wo verschiebe ich meine eigene Biologie ja ein Stück weit. Und bei mir hat total geholfen, deswegen nochmal danke an der Stelle, dass du mir damals den Aura-Ring empfohlen hast. Ich wusste zwar so ein bisschen schon, wo meine Tendenz ist, aber der hat nochmal so viel bestätigt. Und ich habe wahnsinnig viel danach mehr meinen Alltag ausgerichtet, sage ich ganz klar, wie es ist. Und kann das nur als große Empfehlung da für jeden einfach aussprechen, auch seinen eigenen Schlaf zu tracken und seine Verhaltensweisen zu tracken, um einfach ein anderes Bedürfnis, gerade diese Intuition mal wieder ein bisschen mehr bewusster zu machen, ja.
Also interessant, dass dir sozusagen die Technik sagen muss, was deine Intuition ist.
Total,
oder?
Total. Ja, es ist crazy. Aber manchmal ist es ganz gut, man kriegt ja auch ein Gefühl bestätigt, so.
Ja, das ist ja das, was ich in Coachings auch oft sehe, ne? Also den Aura-Ring nutze ich ja auch mal ganz gerne oder auch für meine Klienten. Der hat zwar irgendwie so ein paar Fehleranfälligkeiten, aber der gibt auf jeden Fall erstmal eine Idee. Wie viel Tiefschlaf habe ich denn? Wie viel REM-Schlaf? Wann möchte mein Körper schlafen? Also so, natürlich, der liefert eine ganze Menge Daten und ich lasse die ja auch oft in irgendwelche Röhrchen spucken, um noch so Cortisol oder Neurotransmitter-Level so zu machen, weil Werte und Zahlen helfen ja auf jeden Fall mal, dass Menschen irgendwie überzeugter sind, Dinge zu ändern. Gerade wenn es um Führungskräfte geht, die ja oft auch sehr zahlengetrieben sind und so weiter, dann hat man ganz gute Convincer auf jeden Fall.
Das heißt, beispielsweise einer weiblichen Führungskraft empfehlen würdest, die so ein bisschen so ihren Schlaf verbessern will und auch mal erstmal wissen will, was bin ich eigentlich so für ein Typ vielleicht oder wo darf ich ein bisschen mehr hingucken, dann würdest du sagen, fang an zu tracken vielleicht für eine gewisse Form, wenn du das Gefühl hast, du findest dich von alleine nicht so richtig und solche Themen messen lassen wie Cortisol, Neurotransmitter, hast du jetzt gerade angesprochen. Okay, das kann man ja ganz normal beim Arzt über Speicheltest, glaube ich, ist Cortisol. Neurotransmitter, weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, das ist auch oft Speichel und Urin oder so. Das geht relativ niederschwellig. Also ich gebe den Leuten, also ich habe ein Labor, mit dem ich zusammenarbeite, die schicken den Leuten das auch zu oder ich schicke denen das zu und dann können die das zu Hause machen. Die müssen dafür nicht mal zum Hausarzt gehen, weil viele Hausärzte mit solchen Sachen eigentlich das schon fast wieder überfordert sind.
Ja.
Insofern, also gibt es Speziallabore dafür und da muss man sich die Werte halt zusammen angucken, damit man sie auch vernünftig interpretiert und auch daraus dann Handlungsempfehlungen ableiten kann. So, was muss ich denn jetzt wirklich verbessern und was ist wirklich nötig? Weil das Ziel ist ja auf jeden Fall, die Leute in ihrem Job, in ihrem Umfeld zu halten und ein paar einfache Dinge an die Hand zu geben, die aber schon einen ordentlichen Impact auch haben.
Und so aus deiner Erfahrung oder auch aus der Wissenschaft, ich höre immer mal, und das habe ich auch irgendwo, so glaube ich, sogar wissenschaftlich gelesen, dass Frauen beispielsweise im Durchschnitt, nicht jede Frau, aber durchschnittlich mehr Schlaf beispielsweise brauchen. Und gibt es da auch nochmal andere Unterschiede? Also zum Beispiel die Eulen, sind die mehr bei den Männern oder sind die Lerchen mehr bei den Frauen? Gibt es da auch solche, so mehr Tendenzen?
Boah, du stellst Fragen. Also ja, in der Tat, es ist so, dass Frauen tatsächlich ein höheres Schlafbedürfnis haben, auch weil sie möglicherweise nicht ganz so tief schlafen wie Männer. Das hat irgendwie mit der sozialen Verantwortlichkeit einfach zu tun, dass Frauen, glaube ich, eher sozusagen dieses ganze Sozialgefüge, Familie, Sippe, Kinder im Blick haben oder da irgendwie diese Verantwortung spüren. Und das Gehirn der Frauen anscheinend tagsüber deutlich aktiver ist als das der Männer. Und insofern.
Das könnte sein.
Und wesentlich komplexer verdrahtet ist.
Ja.
Und dadurch ist der Energieverbrauch höher und dadurch auch der Schlafbedarf. Ob Frauen jetzt mehr Eulen oder Lerchen sind, weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich einfach nicht. Sorry.
Hat mich kurz interessiert. So, wenn ich in meinem Umkreis sind gefühlt alle Lerchen, aber weiß nicht genau. Ist nur ein Gefühl. Ah, ja, okay.
Ja, genau. Aber das ist irgendwie ganz faszinierend, gerade mit diesen archaischen Entwicklungen. Das ist ja Evolution, ne? Früher war es halt einfach so, dass die Frauen mehr für die Kinder da waren und das auch heute viel leichter noch wach werden, also zumindest in den meisten Fällen, und die Männer tief schlafen und die Männer halt eher reagieren auf irgendwelche Bedrohungsgeräusche. Also ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber meine Frau war ja irgendwie auch, wenn die Kinder dann nachts gekommen sind, dann ist sie mal aufgestanden und hat mich dann am nächsten Morgen angepflaumt, so, hä, hast du das gar nicht gehört, dass Hendrik wieder irgendwie gequakt hat und so? Und ich so, nö. Ach, du tust doch nur so. Und ich habe es aber wirklich nicht gehört.
Okay.
Und also ich hatte wirklich einen ziemlich tiefen oder gesunden Schlaf und irgendwie hat sie auch Rücksicht genommen, weil das waren ja auch Phasen, wo ich dann Nachtdienste und so weiter hatte. Und dann gab es irgendwie in der Weihnachtszeit irgendwie eine Doku auf Arte über Steinzeit und wir hatten noch ein paar trockene Zweige irgendwie auf dem Balkon liegen und als sie dann nachts mit dem wegen dem Kleinen mal wieder irgendwie auf war, hat sie so einen Zweig mit reingenommen und im Flur einmal knacken lassen, ne, und ich stand kerzengerade im Bett.
Ach, weil das Knackgeräusch war.
Ja, natürlich, weil ja irgendwie, keine Ahnung, der Säbelzahntiger oder das Mammut im Unterholz aktiv sein könnten und die Gesippe bedroht ist, ne, also keine Ahnung, ob das jetzt repräsentativ ist, aber ich fand es auf jeden Fall, das ist total witzig und die Geschichte, ja, ist für viele halt gut greifbar.
Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Empathie mit Männern gerade, wenn die alle so wie ein Stein nachts liegen und irgendwie nichts mitbekommen, während die Frauen durch die Wohnung rennen und irgendwelche Kinder betreuen. Ja, okay,
genau.
Okay, gut.
Aber ich glaube, seitdem haben einige Männer nachts gelitten und irgendwelche knackenden Zweige
bekommen?
Zum Becken gehascht.
Ja, das mag sein. Jetzt sagst du auch immer, das habe ich zumindest auch von dir gelernt, dass Schlaf natürlich nicht oder überhaupt diese Schlafphase natürlich nicht dann beginnt, wenn wir ins Bett gehen, sondern eigentlich schon, wie gut ich schlafe, bestimmt wird, wie ich eigentlich in den Tag starte oder was ich für Routinen im Alltag habe. Wo fängt Schlaf eigentlich an, also die Vorbereitung auf Schlaf?
Mit dem Aufstehen. Morgens. Also im Prinzip so, wie wir den Tag verbringen. Also schlafen wir und so wie wir schlafen, verbringen wir den Tag. Ne? Und das ist ja so dieser ultimative Schlaftipp, der wird ja oft gefragt und den gibt's ja so nicht. Aber eine der Sachen, die ich halt elementar finde, ist tatsächlich den Schlaf mal wirklich zur Priorität zu machen. Weil dann fange ich an, mein Alltagsverhalten daran zu orientieren. Was wird denn meinem Schlaf gut tun? Und dafür wiederum hilft es auch, diese Elemente mal zu benennen oder anzuschauen, mit denen wir programmiert sind seit der Steinzeit. Und das Elementarste ist eigentlich das Sonnenlicht, ja? Mhm. Weil der Rhythmus der Sonne unsere Aktivität bestimmt. Morgens ist irgendwann hell geworden, Lichtimpulse, das Gehirn sagt, hey, jetzt können wir aufwachen, aktiv werden. Dann waren unsere Vorfahren sehr viel im Tageslicht, haben sich sehr viel bewegt und hatten halt diese Lichtimpulse, die die innere Uhr synchronisiert. Und dafür scheint das Morgenlicht tatsächlich auch sehr wichtig zu sein. Also morgens 10, 15 Minuten möglichst ohne Sonnenbrille oder ohne Brille rausgehen, Tageslicht, auch nicht so knapp an der Sonne vorbeigucken, scheint irgendwie auf diesen super chiasmatischen Nukleus zu wirken, um diese Lichtimpulse zu empfangen. Mhm. Licht ist auch, Tageslicht ist ja auch wichtig für Serotoninbildung, für Vitamin D, was eben auch eine wichtige Rolle spielt auf dem Weg zum Melatonin zum Beispiel. Kann man sich schon den Gang in die Apotheke sparen. Aber wie gesagt, Priorität Nummer eins und dann orientiere ich mein Tagesverhalten. Kaffee, hast du vorhin schon gesagt, dass wir halt nicht zu spät Kaffee trinken, sondern dass der möglichst um 10 oder 11 der letzte Kaffee dran ist, dass wir Sport machen, dass wir uns auspowern, weil unsere Muskeln müssen sich bewegen. Unsere Vorfahren sind jeden Tag 15 Kilometer unterwegs gewesen. Diese Muskelkontraktion führt dazu, dass Myokine freigesetzt werden, die für unseren Stoffwechsel wichtig sind, um möglichst nicht fettleibig zu werden, kein Diabetes Typ 2 zu bekommen. Diese Myokine sind wichtig für unsere Gehirngesundheit und die sind aber eben auch wichtig, dass wir abends einen Schlafdruck haben oder Bettschwere, wie das auch im Volksmund so schön heißt. Also da kann ich schon eine ganze Menge tun und dann auch den Schlaf nicht als Verhandlungsmasse ansehen. Ja, ich meine, wenn wir einen wichtigen Geschäftstermin haben, dann sind wir da. Wenn wir ein wichtiges Date haben, sind wir da. Mhm. Aber beim Schlaf denkt man irgendwie so, ah, jetzt kriege ich das Champions-League-Spiel noch zu Ende, gehe ich halt eine Stunde später ins Bett. Ich mache noch die Brotzeiten für die Kinder, gehe ich eine Stunde später ins Bett. Oder morgens muss ich zum Flughafen, also stehe ich eine Stunde früher auf. Ist ja alles legitim und alles okay, aber vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich zumindest 4 Nächte oder 4 Abende oder Tage in der Woche mich schlafkonform verhalte. Ja, also so wie es irgendwie beim Abnehmen oder Diäten so diesen Cheat-Day oder so gibt, kann ich mir vielleicht auch 1-2 Tage beim Schlaf einrichten, aber die anderen Tage sollte ich halt mal gucken, dass ich mich daran auch orientiere.
Ja, so wichtig. Und ich hatte vor kurzem, hatte so 2 Tage Workshops zusammen mit Abendveranstaltungen und so weiter noch. Und dadurch, dass ich ja wirklich abends wirklich müde werde, mein Körper signalisiert sehr laut auch anderen gegenüber, dass ich müde bin. Aber es ist halt gesellschaftlich noch nicht anerkannt, wenn du dann so sagst, so, ich um 9, 8:30, ich gehe jetzt mal, ja. Es ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich, so auch da wirklich auch zu sagen, es ist mir wichtig zu schlafen, ja, oder es ist für mich einfach meine Zeit, weil abends eben noch viel so dieses Socializen, dieses Networking, Business noch teilweise eben dahin stattfindet. Und das finde ich echt, ich kann das in vielen, also je nachdem, wie gut man sich kennt, kann ich das ganz gut, ja. Aber ich merke so, dass ich immer so eine kleine Hürde habe, wie es ankommt, ja. Das ist, finde ich, so ähnlich wie mit dem Alkohol trinken. Wenn man keinen trinkt, ist auch immer noch so ein bisschen komisch. Mhm. Und finde das manchmal beim Schlaf, auch gerade so bei so Abendveranstaltungen, echt so ein bisschen tricky, dann zu sagen, ich gehe jetzt, weil ich gehe früh schlafen.
Mhm. Aber das hat ja auch wieder mehrere Aspekte, ne? Das eine ist zu gucken, kann ich Mittagsschlaf machen, damit ich abends ein bisschen länger vielleicht durchhalte, weil manchmal ist es ja tatsächlich ganz cool, mit den Leuten noch ein bisschen zusammen zu sein und dann irgendwie zu sagen, so Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und einfach auch mit den Leuten ja zu connecten. Also was ja für unsere Gesundheit, auch für unseren Schlaf ganz wichtig ist, ist ja auch dieses soziale Gefüge, mit anderen im Austausch zu sein, gute Gespräche zu führen. Ja, und manchmal sind es halt auch wichtige Geschäftskontakte, die sich darüber dann irgendwie vielleicht auch noch ergeben. Und dann wird halt mal der nächste Tag der Schlafmangel oder die Stunde weniger Schlaf durch stramme Haltung ersetzt und vielleicht eine kalte Dusche am Morgen. Das geht ja auch. Und das andere ist, glaube ich, dass du diesen inneren Erlauber brauchst. Der sagt, ich muss mich hier doch nicht rechtfertigen. Was für ein Scheiß. Ja. Mir ist das wichtig zu schlafen. Und wir haben ja auch morgen noch einen Tag zusammen, wo ich Workshop mache und mit euch arbeite. Und ich möchte einfach, mir ist es ganz wichtig, dass ihr mich in meiner bestmöglichen Verfassung erlebt. Ja. Und das gar nicht großartig zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, so, das ist für mich völlig okay und ich gehe jetzt ins Bett.
Ja, so ähnlich mache ich es auch. Ich sage immer, ich möchte ja für euch morgen optimal da sein.
Na
Weil ich
super,
finde nur so
genau.
diese Gedanken im Kopf bei mir immer noch interessant, so wie man gesellschaftlich versucht, so diese Erwartungen oder so alte Konditionierungen gerecht zu werden. Also sehr, 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 also immer diese in dieser Eigenwahrnehmung. Jetzt hast du gesagt, so einmal morgens Melatonin, also nicht Melatonin, aber so ein bisschen diesen eigenen Serotonin. Und was war das andere, was wir noch ausschütten morgens? Das Cortisol
Ja,
wahrscheinlich regulieren, ne?
Cortisol geht ja sozusagen im Rhythmus so um 4:30, 5, fängt der Spiegel an, richtig zu steigen. Und das ist ja, man muss ja auch immer aufpassen. Das ist natürlich ein Stresshormon und das ist auch was, was irgendwie bei dauerhafter erhöhtem Spiegel halt wirklich giftig ist. Aber wir brauchen ja Cortisol auch, um Leistung zu bringen. Also wir haben diese Hormone ja auch, um wirklich unser Überleben zu sichern, aus der Steinzeit wieder heraus. Aber jetzt geben sie uns ja auch Antrieb und sorgen zum Beispiel morgens dafür, dass wir wirklich kognitiv klar sind, dass wir wirklich strategisch, kreativ und so weiter arbeiten können. Das können viele Menschen nachmittags nicht mehr so gut. Dafür ist das Cortisol zuständig. Aber Tageslicht ist halt wichtig für Serotoninbildung zum Beispiel und Vitamin D-Bildung. Ja.
Ja, sehr spannend, weil ich habe das in den letzten Wochen tatsächlich gemacht, dass ich immer morgens rausgegangen bin,
Super, ja.
so morgens gleich, bevor man ans Handy geht, bevor man irgendwas anderes macht, so wirklich, und das war wirklich ganz oft so um 5:30 morgens, wo noch
Das ist auch
keiner,
schön, das ist auch ganz ruhig.
ja, noch keiner hetzt irgendwie zur Schule, oder sonst wohin. Das ist auch eine super Zeit. Also es tut mir richtig gut. Hab's heute Morgen nicht gemacht. Heute Morgen war ich tatsächlich joggen. Und ich werde es aber eher, ich finde es eher, das in den Starten, gemütlich starten, doch wieder besser. Genau, also das heißt, ich gucke zum einen natürlich, also so, ne, wie dass ich morgens schon damit anfange, gucke auf meinen Koffeinkonsum, der idealerweise nicht mehr so spät geht, weil viele doch auch immer denken, ne, ist ja auch noch oft so, dass man dieses typische Nachmittagstief irgendwie noch kompensiert mit Koffein und dann natürlich einfach seinen ganzen Rhythmus ja auch verschiebt.
Aber weißt du, woran das zum Beispiel oft liegt? Also das Problem ist ja gibt ja so viele Leute, die sagen, boah, bevor ich nicht zwei Kaffee drin habe, ist mit mir morgens überhaupt nichts anzufangen. An der Stelle würde ich wirklich mal ernsthaft fragen, wie hast du denn geschlafen? Weil eigentlich sollte ich morgens wirklich ausgeschlafen sein und gar kein Koffein benötigen, um in die Gänge zu kommen. Also Koffein sollte ich mir eigentlich aufbewahren für Momente, wo ich wirklich ein wichtiges Meeting oder sowas habe, wo ich wirklich auf dem Punkt sein muss, wo ich vielleicht die Energie ein bisschen nachlässt, aber dann eben auch mit dem richtigen Timing und nicht mehr nachmittags um 4, sondern dann tatsächlich ein bisschen früher. Dann habe ich aber immer noch eine ganze Menge Koffein an Bord, was mir dann eben für so ein Meeting oder so helfen kann. Aber das Problem ist, wenn ich morgens schon gleich Kaffee trinke, dann, weil Kaffee sorgt auch dafür, dass Cortisol freigesetzt wird, dann störe ich eigentlich meine körpereigene Cortisolachse. Und das führt dazu, dass der Körper nachmittags gar nicht mehr so richtig in der Lage ist, sozusagen diese Leistung auch übers Cortisol abzurufen. Und deshalb ist Kaffee eigentlich was natürlich helfen kann, Leistung zu bringen. Aber dieser Müdigkeitseffekt, der ist ja trotzdem weiter da. Den nehmen wir nur nicht wahr, weil was passiert ist, wenn wir müde werden, ist, dann wird eine Substanz freigesetzt, die heißt Adenosin. Und die bindet im Gehirn. Und Koffein drängt das Adenosin aus dem Rezeptor raus. Dadurch fühlen wir uns nicht mehr müde oder dadurch fühlen wir uns wach und sind ja auch konzentrierter und so weiter. Das Blöde ist halt nur, dass das Adenosin weiter da rumschwimmt. Ja, und es wird auch weiter Adenosin gebildet, weil wir sind ja durch das Koffein durchaus leistungsfähig. Und dann kommt irgendwann sozusagen so, boom, jetzt wäre ich aber richtig müde. Und dann brauchen wir eigentlich dort noch deutlich mehr Koffein, um dann wieder sozusagen in die Frische zu kommen.
Krass.
Und das muss man halt immer bedenken, dass es alles so seine Effekte hat.
Die dann eher nur verschleiern oder was verschieben und nicht unbedingt es besser machen, ne? Und würdest du sagen, dass so Matcha-Tee oder Grüntee oder was auch immer, gibt es da Sachen, wo man wirklich vielleicht einen gesünderen Push hat?
Ist tricky, weil tatsächlich ja im Matcha oder so, glaube ich, auch Koffein drin ist, ne? Oder Theein,
Tee,
was ja im
glaube ich,
Prinzip
ja.
eine andere chemische Variante ist, eher als Alkaloid, glaube ich, was dann eine langsame Freisetzung hat, als das Koffein aber eine sehr vergleichbare Wirkung hat. Nee, das gaukelt uns das tatsächlich auch vor. Da wird ja dann immer argumentiert damit, dass das so tolle gesundheitliche Effekte hat, aber diese Effekte, die sind halt sowohl beim Kaffee als auch beim Tee auf diese ganzen Pflanzenstoffe, Antioxidantien und so weiter zurückzuführen. Das ist aber nicht direkt das Koffein, ja. Und die haben tatsächlich auch zellprotektive Mechanismen, sodass wir gegen Krebs und so weiter besser geschützt sind. Deshalb, da wird ja auch immer wieder Werbung gemacht, auch auf Social Media. So, Kaffee ist gesund und auch aufgrund eben bestimmter Wirkstoffe, ja.
Mhm.
Also da würde ich tatsächlich eher gucken, dass ich wirklich eine Ernährung habe oder so, die gesund ist, eher proteinorientiert, wenig Kohlenhydrate, weil die machen, also vor allem einfache Kohlenhydrate, die machen uns dann halt wieder eher müde und ja, es ist spannend, in dem Bereich Menschen zu beraten.
Und was ich so, also ich persönlich nicht, würde ich sagen, aber so im Umfeld erlebe ich das sehr oft, dass viele Einschlafstörungen haben, vor allen Dingen auch viele Frauen, auch in Führungspositionen, weil sie nochmal abends alles durchgehen. Was war denn da eigentlich? Habe ich alles das schon erledigt? Hätte ich nicht das hinlegen noch müssen? So entweder Gespräche durchgehen oder To-Do-Listen durchgehen oder irgendwie nochmal überlegen, was muss für morgen vorbereitet werden? Wie kann ich, also gerade wenn ich eine gewisse Neigung dazu habe, fängt das auch schon morgens an oder brauche ich ein ganz anderes, vielleicht auch Managementsystem für mich selber?
Naja, das eine ist ja tatsächlich irgendwie so zu gucken, wie habe ich tagsüber immer wieder diese Abwechslung zwischen Anspannung und Entspannung?
Mhm.
Ja, weil unsere Vorfahren, die sind auch nicht den ganzen Tag rumgelaufen und haben Mammuts gejagt, sondern die haben vielleicht eine halbe Stunde Gas gegeben, um so ein Mammut zu erlegen oder sind 10 Minuten vom Säbelzahntiger weggelaufen und dann haben die aber wieder in der Höhle gesessen und Ruhe gehabt und dann ging es vielleicht irgendwie weiter. Und das erlauben wir uns ja heute teilweise gar nicht mehr. Da wird ja durchgepowert, so boom, bis 21, 22 Uhr und dann denken wir, ja, jetzt Laptop ausschalten, ins Bett gehen und und unser Gehirn denkt sich so, hey, ich bin doch eben noch Vollgas gefahren. Und dann kommt ja oft noch das Glas Wein oder Prosecco oder sowas dazu, um irgendwie das zu bremsen. Und das ist eigentlich was eher kontraproduktiv auch noch ist. Also es ist, sag ich mal, tagsüber Anspannung, Entspannung wichtig. Vielleicht irgendwie mit Atemübungen arbeiten, zwischendurch mal 5 Minuten oder ein kurzer Mittagsschlaf ist was entspannen kann. Spaziergehen tut total gut, weil wir einfach auch diesen Stress ein Stück dann rausgehen können. Wir müssen ja gar nicht irgendwie exzessiv Sport dann machen, was natürlich auch wichtig ist, 2-3 Mal in der Woche. Aber sowas kann man immer irgendwie gucken, wie kann ich das einbauen? Habe ich da mal zwischendurch 10 Minuten dafür Zeit oder dafür Zeit? Weil das finde ich immer ganz interessant bei der Raucherentwöhnung. Das ist ja so in vielen Firmenkontexten, ist das ja zum Beispiel völlig akzeptiert. So, ich gehe mal eben eine rauchen und jeder weiß, okay, der macht eine Raucherpause, aber das, weil die in die Entspannung gehen wollen. Aber das Entspannende beim Rauchen ist eigentlich nicht das Nikotin, weil das aktiviert eher, sondern das Atmen. Ja, tief einatmen und dann langsam ausatmen und das mit dem Rauch noch zelebrieren irgendwie. Und das ist was entspannt, wenn ich jetzt aber in so einem Firmenkontext sage, so, ich gehe mal kurz eine Runde atmen auf dem Balkon, würde ja sagen, sag mal, hat der einer eine Waffel. Aber sowas, das ist wirklich so banal, aber das kann helfen, um einfach irgendwie so das da in die Ruhe mal tagsüber kurz zu kommen. Und dann abends kann es halt helfen, tatsächlich nochmal irgendwas Entspannendes zu tun. Und wenn es auch wieder ein Spaziergang ist, ein bisschen Yoga, vielleicht Tagebuch schreiben, die Sachen, die mir da auf der Seele liegen, mir quasi runterschreiben. Eine warme Badewanne ist was total gut entspannen kann. Manche hören auch Hörbücher, auch teilweise aus der Kindheit, ein Benjamin Blümchen oder so. Oder 3 Fragezeichen ist total beliebt.
Ja.
Einfach weil der Hörkanal dann beschäftigt ist, so dieses innere Geplapper, so, oh, jetzt muss ich doch nochmal gucken, was morgen noch alles ist und oh Gott, hoffentlich geht das Meeting gut und hoffentlich nervt der Mitarbeiter da nicht wieder. So, wenn der Hörkanal beschäftigt ist, weil diese Gespräche finden ja, das sind ja Selbstgespräche, die im Hörkanal stattfinden, ne? dann geht diese Stimme zurück. Und wir hören einfach woanders zu, was sehr wohltuend ist. Und wenn es dann noch eine vertraute Stimme aus der Kindheit ist, dann fühlen wir uns sicher. Und irgendwie zum Schlafen ist ja nichts wichtiger, als dass wir uns geborgen fühlen und dann auch loslassen können. Ne? Mhm. Also sowas kann echt helfen. Ich fand das irgendwie so witzig. Für mein Buch habe ich ja Interviews auch mit ein paar ganz bekannten Leuten gemacht. Und unter anderem mit Alexander Herrmann, diesem Sternekoch. Und den habe ich halt zum Schluss gefragt, so, Alexander, komm, jetzt noch ein Tipp für ein schlaffreundliches Abendessen, so rum. Und dann sagt der, Vanillepudding.
Warmer Vanillepudding, ne?
Ja, genau. Und ich denke so, hä? Das ist ja total viele Kohlenhydrate und Zucker und soll man doch abends nicht. Und dann sagt er so, Martin, wenn Mama oder Oma früher Vanillepudding oder Grießbrei oder Milchreis gemacht haben, dann war die Welt doch in Ordnung. Also so diese Assoziation ist dann irgendwie auch so ganz nett. Also
ja, ja.
Ja, also ich würde solche Sachen, solche Sachen nutzen, die dazu führen, dass ich mich einfach gut fühle und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, ja. Und warme Badewanne, wie gehört, ich habe vorhin auch schon gesagt, ist einfach was, was uns ins Element Wasser bringt und richtig so ein Wohlgefühl macht. Und außerdem hilft es bei der Temperaturregulation, weil für den Tiefschlaf eben das Absinken der Körpertemperatur wichtig ist. Und wenn wir Wärme bekommen, dann sagt der Körper, es muss ja kühlen. Ja, und das hilft dann dabei.
Also den Umkehreffekt quasi. Ah ja, okay. Also einmal so tun, als ob wir Fegraucher sind. Ja, so fasse ich das mal zusammen, damit wir atmen gehen im Unternehmen. Ja, dann Benjamin Blümchen, wenn es das ist, was einem in der Kindheit Sicherheit gegeben hat. Und oder auch Vanillepudding oder was auch immer. Oder Grießbrei warmer, wenn es das war, da war damals. Da, damit man so dieses, das also fand ich total, finde ich total spannend. So dieses Gefühl einfach hat der Sicherheit, was uns dann eher in den Schlaf bringt. Hm, cool. Die kannte ich noch nicht, die Tipps. Sehr, sehr cool. Jetzt bist du, arbeitest wahrscheinlich auch mit vielen Frauen und vielleicht kriegst du so ein bisschen mit, dass zumindest medial das Thema Wechseljahre ein bisschen populärer geworden ist, sage ich mal, im Umgang. Was hast du da, weil da ist ja auch das Thema Schlaf, Schlafprobleme ein großes Thema, ja, oder betrifft viele vielleicht auch schon früher, bevor sie überhaupt, ne, wo schon so erste Hormonveränderungen sind. Was mache ich da?
Ja, werde ich tatsächlich auch gefragt. Also ich meine, ich bin ja nun mal Schulmediziner und ich würde sagen, wir Menschen sind ja gar nicht dafür gemacht oder von der Evolution sind wir gar nicht dafür vorgesehen gewesen, dass wir 50, 60, 70, jetzt 80, 90 Jahre alt werden. Mhm. Das heißt, diese ganzen Veränderungen innerhalb des Körpers, die haben unsere Vorfahren ja gar nicht so mitgekriegt, weil die sind dann irgendwie mit 30 oder 35 oder so oft schon wieder gestorben aufgrund irgendwelcher Infektionen und Kriege oder weiß der Geier was. Und das ist nun mal leider so, dass die Hormonproduktion auch bei Männern irgendwann auch so ein Stück nachlässt. Und dann finde ich das wirklich legitim, auch Hormone zu substituieren, um wieder in diesen Bereich zu kommen. Und wir brauchen irgendwie Hormone halt, um tagsüber leistungsfähig zu sein. Bei Männern ist das eher dominanter dann mit dem Testosteron, was aber auch nicht nur ein Sexualhormon ist, sondern eben auch ein Hormon der Lebensfreude und Lebensenergie. Mhm. Kann übrigens auch bei Frauen interessant sein, das tatsächlich zu untersuchen, weil das manchmal auch, wenn Frauen keinen Antrieb haben, helfen kann. Mhm. Östrogen ist ganz wichtig halt auch für die Aktivität und Progesteron ist ja eher was, was müde macht, was sogar mittlerweile in Biohacking-Kreisen irgendwie als quasi Schlafmittel genommen wird. Mhm. Echt krass eigentlich. Auf jeden Fall sollte ich einen Hormonstatus bestimmen lassen und dann auch durchaus dafür offen sein, das zu substituieren, wenn ich wirklich Beschwerden habe. Mhm. Das Zweite ist tatsächlich Sport. Dieses Thema Bewegung und Auspowern und Tageslicht tanken und auch die Muskeln eben zu bewegen, sorgt für Bettschwere und lässt uns besser schlafen. Dieses ganze Thema Kopfkino, Sorgen machen und so weiter, hatte ich ja eben schon ein paar Sachen dazu gesagt. Das ist auch oft vermehrt dann, weil auch diese Wahrnehmung ist so, boah, jetzt werde ich wirklich älter und jetzt spüre ich meinen Körper und da passiert gerade was mit mir, was ich so gar nicht kenne. Ja, das ist einfach eine Herausforderung und damit mental gut umzugehen, sich vielleicht auch tatsächlich Begleitung suchen zu lassen, kann echt hilfreich sein. Zum Thema Temperaturregulation hatte ich ja eben schon gesagt, warme Badewanne oder warme Dusche. Damit kann ich tatsächlich einen Impuls an den Körper geben, Temperatur runterzufahren, eher zu kühlen. Einfach mal ausprobieren. Also es hilft wirklich vielen Frauen. Dann kann ich beim Thema Temperaturregulation auch meine ganzen Bettsachen angucken. Was habe ich für Decken? Habe ich Daunendecken? Das lieben ja vor allem viele Frauen. Das Problem bei Daune ist aber, es stammt von Wassertieren, Gänse. Mhm. Die haben Federn, die weisen Wasser ab oder fetten sich sogar noch ein. Mhm. Wenn wir schlafen, schwitzen wir aber, geben Feuchtigkeit ab. Und wenn wir dann Material haben, was Feuchtigkeit nicht aufnimmt, haben wir unter der Decke eher ein feucht-warmes Mikroklima, was wiederum den Tiefschlaf behindern kann. Mhm. Deshalb an der Stelle mal Schafswolldecken oder Kamelhaardecken probieren, weil die Schafswolle ist gedrillt, kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und dann haben wir tendenziell ein eher trockeneres, kühleres Mikroklima unter der Decke. Es gibt total irre Schlafanzüge, die könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr da einen Tipp braucht, dann leite ich das gerne weiter. Die aus, ich weiß nicht, wie sie es weben, also Merino-Wolle, aber ganz speziell gewebt, so dass es sehr gut Temperatur und Feuchtigkeit abgeben kann. Und die liegen ganz eng auf, also ganz angenehm, aber die krumpeln nicht oder so, wo man dann irgendwie bei so einem Baumwoll-Schlafanzug dann eher, die werden dann irgendwie nass, wenn man schwitzt und krumm, also dann hast du da den Hosenbund und was weiß ich, was dann auch wieder irritieren kann. Die sind wirklich super gemacht. Also über sowas kann man nachdenken. Dann gibt es Frauen, die legen sich abends, bevor sie ins Bett gehen, schon das zweite und das dritte Oberteil so ans Bett, dass sie nachts gar, wenn sie durchgeschwitzt sind, weil das ja auch sich auf die Temperaturregulation auswirkt, dass sie einfach das durchgeschwitzte Oberteil ablegen können und ohne Licht in das Frische steigen können. Ja, ist jetzt so ein kleiner Hack. Wenn man damit Probleme hat, kann man das halt nutzen. Und an all diesen Schrauben kann ich ja drehen und gucken, ob ich da irgendwie einen natürlichen Zugang zu meinem Schlaf wieder finde.
Wow, ich habe jetzt, wo du es gerade sagst, mit den verschiedenen, also mit den Decken zu gucken und so, ich habe vor kurzem, oder ich kriege das immer ausgespielt, so über Social Media, so Werbung für so Regulation, also Matratzen. Ich habe mich noch nicht komplett damit beschäftigt, aber die so die Temperatur dann auch individuell anpassen, die wahnsinnig teuer sind.
Die sind im Tausenderbereich, aber die sind für den Sommer auch super. Also ist das nächste, was ich mir zulegen werde.
Okay.
Weil ich kenne ab Leute, die das haben und das ist wirklich klasse, weil du kannst auch die beiden Betten, also wenn du ein Ehebett hast für Mann und Frau, kannst du die Temperaturen unterschiedlich einstellen und du kannst halt einfach gucken, dass du zwar nicht das Zimmer damit kühler kriegst oder so, aber zumindest das Mikroklima unter der Decke.
Mikroklima, wow, was ist das? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir machen mal so langsam ein Abschluss, weil ich könnte wahrscheinlich jetzt noch ganz viel erfahren, aber du hast schon gesagt, dass die Fragen, die ich alle vorbereitet habe, die sind für einen 3-Stunden-Podcast. Ich glaube, wir lassen das mal sacken, weil da waren so, so viele Hacks schon bei. Also ich habe noch 3 Fragen, die gehören jetzt noch dazu quasi.
Oha. Okay.
3 Abschlussfragen, die gehen jetzt an dich und zwar zum einen, was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Ja. Früher war es tatsächlich mein Bett.
Ach so.
Und ich lege mich tatsächlich auch zum Arbeiten, gerade wenn ich lese oder irgendwas schreiben muss, lege ich mich tatsächlich auch immer noch gerne ins Bett. Also ich mag das gar nicht so sehr zu sitzen, so wie wir das jetzt gerade machen, sondern im Bett zu liegen und mich hinzuflezen und einfach im Liegen zu arbeiten und nachzudenken und mich inspirieren zu lassen.
Ah, cool. Das letzte Buch, was du gelesen hast, wahrscheinlich dein Manuskript fürs neue Buch.
Stimmt, ja. Fit statt fertig.
Ja.
Ich habe immer mehrere Bücher, die ich gerade irgendwie offen habe. Aber eins, was mir im Moment ganz gut tut, ist das Buch, Reload heißt das, von Tala Moyeri. Ist eine Schamanin, die aber irgendwie so ganz viele Tagesimpulse einfach gibt. Also für jeden Tag 1-2 Impulse, wie du mit deiner Energie umgehst. Ja? Und zwar sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene, als auch auf spiritueller Ebene. Und das mag ich total gerne, einfach irgendwie so ein Ding morgens zu lesen und in den Tag mitzunehmen und so zu gucken, wo kann ich das integrieren. Und dann gibt's also Sachen, wo er sagt, ey, das tut mir jeden Tag gut. Und dann gibt's andere Sachen, die sind vielleicht für mich nicht so relevant, aber ich mag das halt irgendwie so Bücher auch zu lesen, wo immer mal so ein Impuls dabei ist, den man einfach ausprobieren kann oder wo man noch nicht dran vorbeigekommen ist. Ja.
Cool. Eine Sache, die dich sofort entspannt, ist das Schlafen?
Sex.
Ach super, das ist, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch mal ist.
Auch mal.
Ja, cool. Okay.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass es einfach wenn es in einer glücklichen, guten Beziehung ist und man irgendwie gut aufeinander eingespielt ist und dann glaube ich, dass es beiden gut tun kann.
Voll wichtig, ja, total.
Vielen Dank, Martin. Es geht ja einfach darum, als Menschen angenommen zu sein und sich zu spüren, dadurch durch den Partner auch wieder. Ja, gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank. War total
schön kurzweilig und hat richtig Spaß gemacht.
Ja, wann kommt dein Buch raus, dein neues?
Ach, ja gut, ich habe jetzt gerade das Manuskript tatsächlich abgegeben und es wird im Januar 26 erscheinen.
Okay, das heißt, das kann ja jeder sich schon mal abspeichern, das nächste Buch kommt. Also vielen, vielen Dank an dich. Ja, es war
Vielleicht
mir
gibt es
eine
auch noch
große
welche, die
Freude.
das erste Buch lesen.
Ja, das packen wir in die Shownotes, das erste Buch. Also Erfolgsfaktor Schlaf, das packen wir auf jeden Fall rein, dass ihr das, es sind sehr viele wertvolle Tipps, auch vieles, was du geteilt hast. Aber du hast hier heute auf jeden Fall noch mal ein paar andere Sachen auch geteilt. Also das war schon mal super, also für mich zumal sehr, sehr hilfreich. Also lieben Dank, Martin. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ich krall mich dich vielleicht noch mal nächstes Jahr oder irgendwann. Dann kommen die anderen 27 Fragen noch an dich. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, super gerne. Alles Gute.
Ja, danke, dass auch du dabei warst. Wenn du für dich Input bekommen hast, dann schreib doch auch super gern mal in die Kommentare, was für dich total hilfreich oder was für dich erleuchtend war. Dann kriegen wir da Feedback. Oder schreib du gern Hacks rein, die dir total gut helfen beim Schlaf. Auch das hilft vielleicht, andere zu inspirieren. Und wir beide sagen Tschüss für heute.